Krisenintervention bei Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung ist das Thema, das Claudius Stein sich für seinen Vortrag heute gewählt hat. Und wir freuen uns, sehr, ein zweites Mal auf der Bühne zu bitten.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sprechen darf zu dem Thema, das mir wirklich persönlich auch sehr wichtig ist. Sie sehen hier ein Zitat der somalisch-britischen Dichterin Warsan Shire. Niemand setzt seine Kinder in ein Boot, wenn es auf dem Wasser nicht sicherer ist als auf dem Lande. Das heißt, Menschen, die auf der Flucht sind, die ihr Heimatland verlassen, tun das meist aus sehr schwerwiegenden Gründen. Es gibt Kriege, Bürgerkriege, Naturkatastrophen, Klimakatastrophen. Sie sind dazu gezwungen, sie riskieren ihr Leben, manchmal auch das ihrer Liebsten. Dieses eindrückliche Gemälde der Schweizer Künstlerin Miriam Kahn von 2019 heißt Unser Meeresboden. Die Künstlerin meint, dass wir das Meer nicht länger als Ort der Entspannung oder der Urlaubsfreuden sehen können, wenn gleichzeitig Tausende, Zehntausende Flüchtlinge mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft auf dem Schiffsweg eine allzu unsichere und manchmal todbringende Reise über das Meer antreten. Laut Statista.com sind seit 2014 über 24.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken und alleine dieses Jahr waren das 1.301 Menschen. Was will ich denn damit sagen? Ich denke, wir in Europa tragen doch in dieser globalisierten Welt ein hohes Maß an Verantwortungen für viele Dinge, die schiefgelaufen sind. Und wie wir mit den Schutzsuchenden umgehen, ist möglicherweise auch eine Bewährungsprobe für unsere Gesellschaft. Die Aufnahmebereitschaft in den Jahren 2015, 2016, also bei der großen Fluchtbewegung, war sicher bemerkenswert. Es war hauptsächlich eine Leistung der Zivilgesellschaft, zivilgesellschaftliches Engagement. Und auch aktuell jetzt wieder bei den Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, gibt es ein hohes Maß an Hilfsbereitschaft. Und auf der anderen Seite sehe ich ein politisches Versagen, dass es immer noch nicht gelungen ist, Rahmenbedingungen herzustellen, die ganz grundsätzlich und unabhängig von Kultur, von Geschlecht, von Hautfarbe und Religion einfach einen humanen Umgang mit Menschen auf der Flucht ermöglichen würden. Eine persönliche Bemerkung vielleicht. Ich finde es besonders irritierend, den unterschiedlichen Umgang mit den geflohenen Menschen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich finde die humanitäre Unterstützung der Ukraine absolut richtig und wichtig. Aber sozusagen unter dem Vorwand, dass es sich bei den Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, eben um Vertriebene handelt und dass sie uns kulturell doch so viel näher stehen, das finde ich ehrlich gesagt etwas beschämend. Ich finde nämlich, dass gerade die relativ unbürokratische Aufnahme von Menschen auch zeigen kann, wie eine humanitäre Flüchtlingspolitik eben aussehen könnte und was für positive Folgen sie auch zeitigt. Ich will auch nicht beschönigen, dass es auch jetzt in dieser Situation Schwierigkeiten und Fehler passieren. Aber trotzdem finden die Menschen aus der Ukraine andere Bedingungen vor als jene Menschen, die eben 2015 oder 2016 und auch jetzt noch geflohen sind. Und viele von diesen Menschen haben wir in den letzten Jahren im Kriseninterventionszentrum in manchmal ausweglosen, hoffnungslosen Situationen begleitet. Für diese Menschen, viele eben aus den Kriegsgebieten des Nahen und Mittleren Ostens geflohen, hat sich die gesellschaftliche Atmosphäre deutlich verschlechtert. Ereignisse, wie wir sie jetzt erlebt haben, machen die Situation natürlich noch einmal schwieriger und befördern auch zusätzlich noch eine negative Grundeinstellung der Gesellschaft diesen Menschen gegenüber. Ich komme jetzt zum eigentlichen Thema. Die Begleitung von Menschen, die gesundheitliche Begleitung von Menschen, die geflohen sind, aber auch von Menschen mit Migrationshintergrund, die schon länger in Österreich leben, stellt das Gesundheitswesen, aber ganz besonders auch psychiatrisch-psychosoziale Einrichtungen sicher vor große Herausforderungen. Man kann bedauerlicherweise immer noch nicht davon sprechen, dass eine wirklich gute Integration dieser Menschen ins Gesundheitswesen gelungen ist. Es gibt immer noch nicht ausreichend adäquate Rahmenbedingungen, um auch auf diese speziellen Bedürfnisse eingehen zu können. Daher war die Ausgangsidee dieses Projektes eben, dass wir ein Angebot schaffen müssen, das auf die besonderen Bedürfnisse dieser Menschen eingeht. Dieses Projekt wurde dankenswerterweise in den Jahren 2018 bis 2020 von Gemeinsame Gesundheitsziele, das war eine Kooperation zwischen der Pharmawirtschaft und der Sozialversicherung, gefördert, finanziell gefördert. Und wir wollten eben schauen, dass die Zugangsbarrieren und die Hemmschwellen ein Stück weit abgebaut werden durch dieses Projekt. Hemmschwellen sind nicht nur die Verständigungsschwierigkeiten, da gibt es viele, darauf komme ich dann auch noch zurück. Und wie gesagt, Ziel war, ein adäquates Kriseninterventionsangebot zu machen. Ich werde jetzt ein paar soziodemografische Zahlen, einfach damit wir wissen, womit haben wir es zu tun, zeigen. Dann werde ich auf die Krisen von Menschen mit Migrationshintergrund und geflüchteten Menschen eingehen, auf das Thema der Suizidalität auch. Ich werde auf Besonderheiten der Krisenintervention bei dieser Zielgruppe eingehen und ein paar Ergebnisse und Ziele des Projektes auch darstellen und zum Abschluss eine kurze Fallvignette, um meine Ausführungen ein Stück weit auch zu verdeutlichen. Im Durchschnitt des Jahres 2021 lebten in Österreich 2,24 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, eine eindrückliche Zahl, über 25% der Gesamtbevölkerung. Der größere Teil sind Menschen, Zuwanderer erster Generation, also die im Ausland geboren sind. Grundsätzlich kann man natürlich bei Menschen mit Migrationshintergrund nicht von einer homogenen Gruppe sprechen. Die Lebensbedingungen von Menschen, die aus EU-Ländern zugewandert sind, das sind ungefähr 40% dieser Menschen, hat natürlich ganz andere Lebensbedingungen und Möglichkeiten als jener, die aus EU-Ländern kommen, das ist schon klar. Und noch einmal anders ist natürlich die Situation bei Menschen auf der Flucht. Ein paar Zahlen hier. Sie hatten während der großen Fluchtbewegung 2015, gab es über 1,3 Millionen Asylanträge in der Europäischen Union. Das ist dann kontinuierlich zurückgegangen bis zum Jahr 2021. 2021 hat es bereits begonnen und auch jetzt steigt es wieder. Im ersten Halbjahr waren es über 406.000 Asylanträge EU-weit und wir haben gleichzeitig in Österreich eine ähnliche Entwicklung, 2015 88.000 Asylanträge zurückgehend bis 2021 und im ersten Halbjahr 2022 wieder 41.000 Asylanträge. Das befördert wieder eine sehr unangenehme und zweifelhafte Diskussion, mit der wir wieder zu tun haben. Es wird eben von den bedrohlichen Flüchtlingsströmen gesprochen. Es wird von manchen Politikern davon gesprochen, das Asylrecht auszusetzen. Das finde ich alles ein Stück weit bedrohlich. Wir machen uns keine Gedanken darüber, wie kann denn eigentlich eine humane, gleichzeitig wie auch sachliche und lösungsorientierte Asylpolitik denn überhaupt aussehen. Nicht nur in Österreich, sondern EU-weit. Und nur zum Vergleich. 2022 waren laut UNHCR mehr als 100 Millionen Menschen auf der Flucht. Das sind deutlich mehr, also am allermeisten Menschen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das ist schon sehr eindrücklich und auch insgesamt sehr bedrohlich. Die allermeisten dieser Menschen finden Aufnahme in den Nachbarländern jener Länder, wo Krieg, Naturkatastrophen, Bürgerkriege herrschen. Sie sehen hier das derzeit größte Flüchtlingslager der Welt. Das liegt in Bangladesch, selbst ein Land, das von großer Armut geprägt ist. Es ist das Flüchtlingslager Kutupalong, wo 600.000 Menschen der ethnischen Volksgruppe der Rohingya Zuflucht gesucht hatten vor dem Terror des Militärregimes in Myanmar. Ein kleiner Sprung jetzt eben zu den Krisen von Menschen mit Migrationshintergrund und auf der Flucht. Wir wissen grundsätzlich natürlich, dass materielle Not, Arbeitslosigkeit, prekäre Lebensverhältnisse sich bei Menschen mit Migrationshintergrund und besonders bei geflohenen Menschen natürlich häufiger befinden als in der übrigen Bevölkerung und dass das auch ein Risikofaktor dafür ist, dass sich Krisen entwickeln, dass Suizidalität entsteht, aber auch es gibt auch einen sozioökonomischen Zusammenhang zu Gewalt und suizidalen Vorkommnissen. Bei Migration handelt es sich auch um ein Verlusterlebnis, das sehr häufig eben Trauerprozesse nach sich zieht und wenn sich die Situation zuspitzt, auch oft zu Verlustkrisen führt. Der Verlust wird umso intensiver erlebt, je erzwungener die Migration ist und je schlechter natürlich auch die Integration in der Aufnahmegesellschaft gelingt. Slutsky hat hier 5 Phasen des Migrationsprozesses beschrieben. Die Vorbereitungsphase ist oft recht kurz, besonders wenn die Flucht eben erzwungen ist oder plötzlich erfolgt. Den Akt der Migration selbst, und hier sind Menschen hohen Belastungen ausgesetzt, auch während der Flucht, auch schon davor natürlich, und besonders auch im Aufnahmeland manchmal weiterhin. Das ist eine besondere vulnerable Phase, also der Migrationsakt selbst. Es gibt eine Phase der Überkompensation, eine Phase, in der sozusagen die Hoffnungen, die Erwartungen an die Zukunft, die Perspektiven einmal mit großen Hoffnungen verbunden ist. Und erst wenn diese Hoffnungen enttäuscht sind, dann kommt diese Phase der Dekompensation, die eben nicht sofort nach der Flucht oder nach der Migration ist, sondern meistens einige Zeit danach. Und hier setzt eben Desillusionierung, Enttäuschung, Selbstzweifel ein, weil die Ziele, die man sich erhofft hat, erwartet hat, Nachholen von Angehörigen, nicht verwirklichbar sind. Und in dieser Zeit sind die Menschen sehr anfällig für Krisen, Krisen auch, die jetzt nicht unmittelbar mit dem Migrationsakt zu tun haben. Und Betroffene suchen aber in dieser Zeit dann auch vermehrt Hilfe auf. Wir haben ganz viele Menschen in solchen Situationen dann gesehen. Eine Hochrisikogruppe dafür, dass sich Krisen eben entwickeln, sind Menschen mit Traumatisierungen. Das wissen wir natürlich grundsätzlich, dass viele Geflüchtete waren Folter, Verfolgung, Verlust von Angehörigen ausgesetzt und wie gesagt auch noch gelegentlich im Aufnahmeland selbst mit Vorurteilen, Diskriminierung konfrontiert sind. Verschiedene Untersuchungen sagen, dass bis zu 30% geflohener Menschen an einer posttraumatischen Störung leiden. Im Projekt kann man sagen, waren die Hälfte, wir haben 726 Menschen im Projekt betreut, die Hälfte dieser Menschen hatten traumatische Erfahrungen in der Vorgeschichte und ein Drittel circa auch akut traumatische Erfahrungen. Welche Krisenauslöser kennen wir denn? Das ist natürlich einerseits, wie gesagt, die Migration selbst als Verlust. Wir sprechen von Heimweh, der Schmerz um das Verlorene und gleichzeitig die Ängste, die damit verbunden sind, dass wir in der neuen Land in Ungewissheit angekommen sind. Dann natürlich die Verluste von Angehörigen oder die Angst um Angehörige, die zurückgeblieben sind, wenn es keine Nachrichten aus dem Heimatland gibt, wenn man beunruhigende Nachrichten aus dem Heimatland kriegt. Es stellt sich etwas wie die Trennungsschuld ein, weil man kann nicht ausreichend helfen, so wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und es gibt auch reale Verluste von Angehörigen. Und ein anderer sehr hoher Risikofaktor für die Krisen, dazu komme ich dann noch ausführlicher, sind eben die Asylverfahren, besonders wenn die viele Jahre dauern. Ich werde das noch ein bisschen ausführen dann. Natürlich drohende Abschiebung oder Ablehnung des Asylantrags und Abschiebung. Und weitere Krisenauslöser, das zeige ich dann auch noch, sind, wenn es Gewalterlebnisse im Aufnahmeland gibt, auch das kommt nicht allzu selten vor. Das Thema der Suizidgefährdung ist gar nicht so schwierig, so leicht zu beantworten. Es gibt relativ wenig valide Daten und Studien dazu, wie es bezüglich der Suizidalität von Menschen mit Migrationshintergrund aussieht. Es gibt eine Studie von 2006 einer deutschen Gruppe, die sagen sozusagen, die Suizidrate unter Migrantinnen ist niedriger als die der deutschen Bevölkerung in ihrer Gesamtheit. Aber, kommt gleich ein Aber, es gibt auch eine Studie, die belegt, dass die Suizidversuche bei jungen Frauen, besonders jungen Frauen aus der Türkei, höher ist als die deutscher Frauen. Wir können uns ungefähr vorstellen, dass das einfach mit den Generationenkonflikten und auch mit den Rollenkonflikten aufgrund der traditionellen Frauenrolle auch in den Herkunftsländern zu tun hat. Grundsätzlich können wir aber davon ausgehen, dass geflüchtete Menschen natürlich ein hohes Maß an Risikofaktoren dafür haben, dass sie suizidal werden. Wedler hat das schon festgestellt. Es gibt deutliche Hinweise, dass besonders bei einem abgelehnten Asylantrag oder bei drohender Abschiebung es zu Suizidversuchen und Suiziden kommt. Lange Asylverfahren, das ist auch noch einmal wirklich wichtig zu sein, die sind quälend für die Betroffenen und bergen ein hohes Maß an Gefahr, dass sich Krisen entwickeln und dass auch die Menschen suizidal werden. Sie sind zu Untätigkeit gezwungen, bekommen keine Arbeitserlaubnis, es gibt keine soziale Absicherung. Die Unsicherheit führt zu Hoffnungslosigkeit und wir wissen, Hoffnungslosigkeit ist ein hoher Risikofaktor für suizidale Entwicklungen. Küchenhof stellt in einer Übersichtsarbeit zum Beispiel fest, dass etwa 20% der von Abschiebung bedrohten Menschen suizidal wird. Es gibt eine Studie aus den Niederlanden von Gusen, dass die Suizidhäufigkeit männlicher Flüchtlinge um 2/3 höher ist als in der niederländischen Bevölkerung. Und sehr verdient macht sich der Berliner Verein Antirassistische Initiative in seinen Berichten. Die sammeln eben Suizidereignisse. Zwischen 2016 und 2020 haben sie 159 Suizide unter Flüchtlingen festgestellt, einige davon auch in Abschiebehaft. Und bei Suizidversuchen bei einer natürlich hohen Dunkelziffer gab es 2596 Fälle in dieser Zeit. Zu unseren Ergebnissen aus unserem Projekt. Von den über 700 Klienten waren 266 suizidgefährdet, also das waren über 36% mehr als bei den sonstigen Klientinnen, eine deutliche Suizidgefährdung erhoben wurde. Und besonders eindrücklich auch hier wiederum die Zahlen bei den Klientinnen im Asylverfahren. Das waren insgesamt 143 und davon war mehr als die Hälfte suizidgefährdet. Und noch dramatischer wird es eben bei abgelehntem Asylantrag oder drohender Abschiebung. Da haben wir 35 Personen in Betreuung gehabt und davon waren 20, also deutlich mehr als die Hälfte, doch ernsthaft suizidgefährdet. So, ich komme jetzt zu unserem Projekt, das ich Ihnen doch auch kurz vorstellen möchte, was wir da gemacht haben. Eins, was wir wissen, das habe ich schon eingangs gesagt, die Menschen mit Migrationshintergrund generell, Menschen mit Fluchterfahrung noch mehr, sind doch mit einigen Zugangsbarrieren zu gerade Einrichtungen der psychiatrischen Versorgung konfrontiert. Sie sind unterrepräsentiert und daher war natürlich das primäre Ziel dieses Projektes, da hier eine zielgruppenspezifische das Angebot zu machen. Und einige der Maßnahmen, die wir da setzen mussten, möchte ich Ihnen kurz erläutern. Das Allerwichtigste ist, dass sich eine Institution interkulturell öffnet. Wie passiert das? Natürlich durch die Schulung und Reflexion der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da schließe ich mich auch ein. Wir haben viel darüber nachgedacht, was das bedeutet, Menschen aus verschiedensten Kulturkreisen zu betreuen. Wir haben Fortbildungen gemacht, themenspezifische Interventionen und Supervisionen gemacht. Und ich glaube, dass das an sich ganz gut gelungen ist. Was heißt denn eigentlich interkulturelle Öffnung oder interkulturelle Kompetenz? Also es setzt einmal die Fähigkeit, die ich bei Psychotherapeutinnen grundsätzlich voraussetze, darüber über sich selbst nachzudenken. Und Empathie und auch Anerkennung von Vielfalt ist eine Bedingung, die damit verbunden ist. Es schadet nicht, wenn man bestimmte Kenntnisse auch von fremdkulturellen Aspekten hat. Klarerweise, Sie werden das gleich sehen, bei den vielen Menschen aus verschiedenen Ländern ist das natürlich nur begrenzt möglich. Und dann braucht es eine Fähigkeit, sich flexibel eben auseinanderzusetzen und auch ein Stück weit anzupassen, der eigenen Verhaltensweisen, der eigenen Vorstellungen, die man hat, an das, was die Menschen, mit denen wir zu tun haben, mitbringen. Und wir müssen vor allen Dingen auch persönliche Bewertungsmaßstäbe und Überzeugungen hinten anstellen. Ganz wichtig ist natürlich bei so einem Angebot eben, dass es gelingt, ein Dolmetscherinnennetz aufzubauen. Und es ist sehr hilfreich, wenn man Menschen mit Dolmetscherinnen, Kulturvermittlerinnen arbeitet, die selbst einen Hintergrund, eine Ausbildung im Gesundheitsbereich auch haben. Und was auch wichtig ist, dass es eine interkulturelle Kompetenz dieser Kollegen und Kolleginnen gibt. Die können nämlich gerade, wenn es Missverständnisse, Schwierigkeiten gibt, in den Beratungen sehr hilfreich sein, weil sie solche Missverständnisse unter Umständen, weil sie sie verstehen und unter Umständen auch aufklären können. Die Zusammenarbeit war uns sehr wichtig. Das Drei-Personen-Setting ist grundsätzlich ziemlich Herausforderung. Das hat viele verschiedene Ebenen. Das haben wir auch festgestellt. Aber wir haben versucht, immer wieder in Kontakt, Nachgespräche, Vorgespräche mit den Kolleginnen zu führen. Und insgesamt, denke ich, spreche ich auch für meine Kolleginnen, dass das recht gut funktioniert hat. Was uns relativ rasch gelungen ist, ich glaube, ein paar Folder werden auch aufliegen, vermute ich einmal, dass wir relativ schnell also Informationsangebote für Menschen, muttersprachliche Informationsangebote hatten. Wir haben Folder in 7 Sprachen aufgelegt. Wir haben das auch dann auf unserer Homepage wesentliche Inhalte übersetzt. Es war uns wichtig zu kooperieren mit den Kollegen und Kolleginnen aus den Einrichtungen, die mit Flüchtlingen zu tun haben, aber auch die Migrationsberatungen machen, auch um uns ein Know-how zu holen, um uns auszutauschen, wenn wir Schwierigkeiten hatten. Vice versa haben wir Angebote gemacht für Fortbildungen in Gewalt- und Suizidprävention, um da bei den Kolleginnen auch ein Stück Verständnis zu erwecken, und haben auch ein Beratungsangebot telefonisch und persönlich gehabt für Kolleginnen aus dem Bereich, die selbst möglicherweise mit Klientinnen konfrontiert waren, die in Krisen waren oder suizidal geworden sind, um die dann zu unterstützen. Öffentlichkeitsarbeit war noch ein wichtiger Faktor. Wir haben mitgearbeitet am Positionspapier verschiedenster. Das wurde von verschiedensten einschlägigen Facheinrichtungen verfasst. Ein Positionspapier zur Flüchtlingspolitik. Und das wurde an den Parlamentsparteien und auch an verschiedene Medien weitergeleitet und war, glaube ich, auch wichtig, um Verständnis zu wecken. Wir haben auch ein eigenes Datenerhebungsprogramm entwickelt mit einem eigenen Fragebogen, haben verschiedenste Daten eben erfasst, und es gab einen Evaluationsbericht, den der Kollege Kapuster von der MedUni Wien verfasst hat, und ein paar Ergebnisse, ich möchte Sie da nicht allzu sehr quälen mit Zahlen, aber doch ein paar Ergebnisse möchte ich Ihnen da zeigen. Wir haben 726 Menschen insgesamt betreut in diesem Projekt. Und das waren deutlich mehr, als wir erwartet haben. Das Angebot wurde also sehr gut angenommen. Zusätzlich zur psychotherapeutischen Krisenintervention haben Menschen dann auch noch Sozialberatung gekriegt. Das waren 388 Klienten, 219 Klientinnen wurden auch medizinisch betreut. Wir haben 2625 persönliche Kontakte gehabt und davon 300 Gespräche mit Dolmetscherinnenunterstützung geführt. Es wurden auch einige Gespräche in Englisch von den Kollegen und Kolleginnen geführt, ohne Dolmetscherunterstützung. Die sonstigen soziodemografischen Daten unterscheiden sich nicht allzu sehr von den Klienten sonst. Es sind ein bisschen mehr Männer als bei den sonstigen Klienten, die wir haben, über 40%. Das ist nicht ganz verwunderlich. Die meisten Klienten sind wie auch alle anderen zwischen 20 und 50 ein wenig jünger als die sonstigen Klienten des Kriseninterventionszentrums. Eindrücklich finde ich, wir haben Menschen aus 4 Kontinenten und 84 Ländern betreut, und bei 687 Menschen, das zeigt eigentlich auch die hohe Zielgenauigkeit des Projekts, bestand eine akute psychosoziale Krise, also bei über 90% der Menschen. Wir erfassen dann noch den Zustand der Menschen, wenn sie zu uns kommen, mit dem Clinical Global Index. Der ist zwischen 1 und 7. 7 ist extrem schwer belastet, und auch da sehen wir, die Menschen in diesem Projekt waren überdurchschnittlich deutlich belastet, eben mit 5, 6, 7 deutlich schwer oder extrem schwer belastet, auch wiederum deutlich mehr als sonst im Kriseninterventionszentrum. Von den Krisenanlässen unterscheidet sich das gar nicht so sehr von unseren sonstigen Klienten. Ich habe ja schon gesagt, gerade wenn dann diese Desillusionierungsphase eintritt, dann ist einfach die Anfälligkeit für Krisen, die gar nicht direkt mit der Migration zu tun haben, hoch. Es sind sehr viele Menschen mit Trennungsprozessen gewesen, 16%. Es sind viele Menschen mit sonstigen Schwierigkeiten in den Beziehungen gewesen. Jetzt kann ich das auch selber nicht lesen. Der Verlust durch Todesfall ist eine häufige Ursache gewesen, das habe ich schon erwähnt. Und viele Menschen, hier besonders natürlich wieder Frauen, waren auch Gewalt ausgesetzt, auch aktuell Gewalt ausgesetzt. Über 10% der Beratungsanlässe waren Gewalt. Es gab auch einige Männer, das waren nur Männer, die selbst mit Gewalt gedroht haben, die wir ebenfalls in ihren Krisen natürlich betreuen. Und auffällig mit über 50% eben Beratungen, wo der Hauptfokus eben der Asylantrag, die Asylverfahren waren. Das ist natürlich etwas, was ein Stück aus dem Sonstigen herausragt. Und was für uns natürlich schön war, ist zu sehen, dass die Menschen von unserem Angebot gut profitieren konnten. Wir haben 679 Begleitungen zum Ende des Projektes abgeschlossen gehabt. Bei 504, also bei einem Dreiviertel der Klientinnen, kam es zu einer deutlichen Entschärfung der Krisensituation. Bei etwa einem Viertel ist es gleich geblieben. Bei den suizidgefährdeten Personen, den 242, konnte bei 177 Menschen, also bei fast drei Viertel, eine deutliche Reduzierung der Suizidgefährdung erreicht werden. Und der CGI-Wert hat sich von 5, also deutlich beeinträchtigt, auf 4,3 mäßig beeinträchtigt verbessert. Was heißt das für uns? Das heißt, dass eigentlich diese Menschen ganz genauso gut von unserem Angebot profitieren können, aber man muss eben die Hemmschwellen und die Zugangsbarrieren ein Stück weit abbauen. Ich komme jetzt zu den Besonderheiten der Krisenintervention bei dieser Zielgruppe, spreche jetzt weniger über allgemeine Aspekte der Krisenintervention, sondern eben auch über diese Besonderheiten. Trotzdem grundsätzlich, wie bei jedem meiner Vorträge oder Vorträge, die sich mit dem Thema beschäftigen, das Allerentscheidendste ist, dass es gelingt, eine tragfähige, vertrauensvolle Beziehung herzustellen zu den Menschen. Ohne das funktioniert vieles an Interventionen nicht. Wenn das gelingt, ist es zumindest die halbe Miete. Und Sie sehen hier eine schöne Folie, die das symbolhaft auch darstellt. Der Untertitel ist: Eine weise Person weiß eben, wie man Menschen mit Problemen erreicht. Und was jetzt unser Thema betrifft, so meine ich, dass, ich weiß nicht, ob man das erkennt, dass da eine Flaschenpost ist, hier, um diesen Menschen in der Krise im Leuchtturm zu erreichen. Und ich finde, die Flaschenpost ist ein schöner Ausdruck dafür, dass die interkulturelle Kommunikation einfach gelingen muss, dass es also zwischen Beraterin und Klientin funktionieren muss, dass man sich auf einer gemeinsamen Ebene verständigen kann und dass dadurch dann eine vertrauensvolle Beziehung entsteht. Es geht dann natürlich darum, migrations- und kulturspezifische Eigenheiten auch mit zu beachten. Es gilt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, persönliche Bewertungsmaßstäbe und eigene Vorstellungen ein Stück auch hinten anzustellen, zu reflektieren, aber auch eben sozusagen zu relativieren. Was das oft hilfreich ist, um Missverständnis vorzubeugen, ist zum Beispiel die Betroffenen zu fragen, wie würde denn im Herkunftsland mit solchen Problemen umgegangen werden? Wie verstehen diese Menschen, damit wir auf einer gemeinsamen Ebene dann auch über das Thema reden können, wie verstehen sie das im Kontext ihrer Herkunftskultur? Wen würde man zum Beispiel auch dort vielleicht zur Hilfe beiziehen? Ein wesentlicher Faktor für alle Kriseninterventionen ist die Herstellung von Stabilität und Sicherheit. Gerade bei traumatisierten Menschen ganz bedeutsam und gerade bei Menschen, die so schwerwiegende Belastungen erlebt haben, oft auch schwierig. Es bedarf viel Zeit, viel Überlegungen, viel Sorgfalt, um hier in einen guten Kontakt kommen zu können und ein angstfreies Klima herstellen zu können. Auf die Verständigungsschwierigkeiten und die Probleme, wenn man sich sprachlich nicht miteinander verständigen kann, bin ich schon eingegangen. Das ist also ein ganz wesentlicher Faktor, dass Kriseninterventionen gelingen können, diese Arbeit mit den Dolmetscherinnen war auch eine wertvolle Erfahrung für uns. Die reale Unsicherheit der Situation, diese langen Asylverfahren, ich kann es nur immer wieder sagen, erschweren das natürlich auch, dass man innere und äußere Stabilität herstellen kann. Dann sollte man auch immer auf die finanziellen, die ökonomische Situation, gerade bei Menschen, die keinen Aufenthaltstitel, aber das gilt natürlich schon auch generell für diese Klientel, einfachste Interventionen können daran scheitern, weil wir nicht daran denken, dass möglicherweise die finanziellen Mittel fehlen, ein Fahrschein, um eine andere Institution aufzusuchen oder das Guthaben am Handy, um uns anzurufen. Das sind Banalitäten, aber in der Krisenintervention geht es oft um relativ banale Sachen, die man keinesfalls übersehen darf. Und da hat uns auch sozusagen die Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der Flüchtlingshilfe geholfen, dass wir eben sozusagen bei sozialen und juristischen Fragen da auch mit den Kollegen und Kolleginnen kooperieren konnten. Ein ganz spezielles Thema ist auch noch der Umgang mit Ressourcen, Resilienz, Ressourcen, Problemlösungsstrategien, ein wesentlicher Punkt, wie können wir Krisen bewältigen. Und auch da gibt es natürlich spezifische Dinge. Erstens einmal eine Gefahr besteht, persönliche Bewertungsmaßstäbe, dass wir uns zu sehr identifizieren, dass die Situation, die ja tatsächlich häufig sehr verzweifelt ist und für uns auch sehr verzweifelt erscheint und auch die Ungerechtigkeiten, die wir dann vielleicht erleben, uns dazu führt, dass wir uns zu sehr identifizieren und dann vergessen wir darauf, dass diese Menschen sehr wohl gute Ressourcen oft mitbringen und wir vergessen auch auf die Eigenverantwortlichkeit. Also das ist ein wichtiger Faktor, den ich auch von mir selbst manchmal bemerkt habe bei den Begleitungen. Und man muss, wie gesagt, die Bewertungsmaßstäbe, manche Dinge sind uns schlichtweg auch einfach fremd, aber es zählt das, was hilft dem Klienten, der Klientin und nicht das, was, wie bewerten wir was, religiöse Werte, politische Überzeugungen, Ehre, Werte wie Ehre und Gesichtswahrung. Also das sind Dinge, in die müssen wir uns einfühlen. Das ist wichtig, wenn das für die Menschen hilfreich ist, das auch dann zu bestärken. Klar, auf der anderen Seite kommt es natürlich gerade bei geflüchteten Personen auch dazu, dass es oft wirklich sehr wenig Ressourcen nur mehr gibt, dass es eben keine Einbettung in ein soziales Netz geht, das habe ich jetzt gerade vorhin vergessen. Es ist oft erstaunlich, wie gut eingebettet gerade in den eigenen Communities viele Menschen sind, aber andererseits gibt es auch die Menschen, die gar niemanden haben, wo die Angehörigen zurückgeblieben sind. und wo auch sozusagen die Möglichkeiten, Fähigkeiten, die man hat, eigentlich im neuen Kontext auch gar nicht mehr zählen. Also das, was man kann, was für Kompetenzen es gibt, was für Kenntnisse, sind plötzlich nicht mehr wertvoll. Und damit natürlich ist verbunden, dass das Selbstwertgefühl oft sehr stark beeinträchtigt ist. Auch dieses Gefühl, ich bin Bittsteller, ich muss um etwas bitten, setzt Menschen natürlich, wie wir uns gut vorstellen können, auch zu. Ein wichtiger Punkt ist auch sozusagen das Einbeziehen des sozialen Umfeldes. Gerade bei dieser Zielgruppe, wenn die Familien oder die da sind hier im Land, dann sind die in aller Regel doch sehr stark involviert in Krisengeschehen. Und insofern macht es, was wir in Kriseninterventionen sowieso tun, aber es macht dann auch einfach Sinn, diese Menschen einzubeziehen, Verständnis zu wecken für die Krise, für die Symptome, für die Belastungen, die der Mensch, der uns primär aufgesucht hat, hat, also im Sinne der Psychoedukation. Ein wichtiger Punkt, der heikel und schwierig ist, das sind Loyalitätskonflikte. Also das darf man keinesfalls aus dem Auge verlassen. Gerade bei eher hierarchisch strukturierten Familien kann dieser Außenkontakt, wo man möglicherweise unter Anführungszeichen über Familiengeheimnisse spricht, eine heftige Loyalitätsproblematik auslösen. Und meiner Erfahrung nach ist das auch etwas, was immer wieder mal zu Abbrüchen führt. Also es ist wichtig zu wissen, wer ist in wesentlichen Entscheidungsprozessen in der Familie bedeutsam und was würde diese Person vielleicht auch darüber denken. Also soweit möglich Loyalitätskonflikte erkennen und auch ein Stück dann vielleicht bearbeiten und vorsichtig sein, muss man auch sagen. Und schließlich ist es, so wie bei allen Kriseninterventionen, aber auch bei der interkulturellen Arbeit, einfach auch wichtig, eigene Grenzen zu erkennen und wenn es notwendig ist, sich auch Hilfe zu holen. Wie versprochen zum Abschluss eine kurze Fallvignette. Frau A oder Alia, wie ich sie nenne, mit 32 Jahren, ist mit ihren drei Kindern und ihrem Mann aus Syrien geflohen, lebte zum Zeitpunkt der Begleitung schon 4 Jahre in Österreich, ist auf Empfehlung einer Beratungsstelle gekommen. Anlass war, dass sie heftigste Panikattacken hatte, Erstickungsanfälle mit ganz schlimmer Todesangst, zusätzlich Flashbacks, Albträume und heftige Kopfschmerzen. Die Symptome hatte sie schon über einen längeren Zeitraum, aber die hatten sich jetzt massiv verstärkt. Das Auslösende dabei waren, dass es Nachrichten aus dem Heimatland gab, dass dort, wo ihre Familie wohnt, also ihre Mutter und ihre Geschwister, wieder Kriegshandlungen ausgebrochen waren. Sie hatte, das hatte ich schon erwähnt, sie hatte heftige Schuldgefühle, dass sie nicht ausreichend helfen kann, hatte um ihre eigene Familie große Ängste. Sie sagt immer, besser geht es ihr dann, wenn alle zu Hause sind, wenn sie sich keine Sorgen machen muss. Sie ist kaum mehr aus dem Haus gegangen, hat den Deutschkurs abbrechen müssen, weil sie solche Angst hatte, auf die Straße zu gehen. Sie hat schwere Kriegstraumata erlebt, das geht, glaube ich, aus den Ausführungen hervor. Also sie hatte eine komplexe posttraumatische Störung mit einer heftigen Angstsymptomatik. Wie gesagt, der Krisenauslöser waren diese Nachrichten aus dem Heimatland. Was sehr schön war, also sie fühlte sich, das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, sie fühlte sich von ihrem Mann gut unterstützt, hatte einen guten Rückhalt. Was sehr erfreulich war und gut gelungen ist, ist einfach die Beziehungsaufnahme zwischen uns beiden. Es hat sich sehr rasch ein sehr vertrauensvolles Klima entwickelt. Wir hatten eine Dolmetscherin beigezogen. Die Verzweiflung war deutlich spürbar. Sie hat sehr viel geweint, aber hat sich dann doch in dem Gespräch auch entlastet gefühlt. Und wie gesagt, wenn diese Kommunikation, wenn das gelingt, die Beziehung aufzunehmen, dann ist auch vieles möglich. Ich zeige ein paar der Dinge, die wir dann in der Intervention gemacht haben. Also ich habe eine antidepressive Medikation auch im Sinne der Entängstigung empfohlen. Was ihr sehr hilfreich war, ihr zu erklären, wie diese traumatischen Erfahrungen, also ihre Belastungen, die sie erlebt hat, einen Zusammenhang haben einfach damit, wie es ihr jetzt geht und mit ihren Symptomen. Und im Zuge dessen ist es mir auch gelungen, doch ein Stück weit ihre Todesangst ein Stück weit auch zu entkräften, dass es also nicht dazu kommen wird, dass sie in so einer Situation stirbt. Sehr hilfreich war dabei, das war zwar recht dramatisch, während einer Stunde hat sie einen heftigen Erstickungsanfall bekommen, aber es ist uns dann gelungen, eigentlich aufgrund eben auch dieser guten Basis, die wir miteinander hatten, das relativ schnell auch zu beherrschen, mit Atemübungen auch. Und ich glaube, das hat auch nochmal unsere Beziehung gestärkt, aber auch das Vertrauen, man kann das im Griff haben. Die Atemübungen hat sie dann zu Hause gemacht. Sie ich habe sie dann eben angeregt, einfach auch wieder rauszugehen, Spaziergänge zu machen, Freundinnen zu treffen. Das ist dann einfach auch langsam, aber sicher gelungen. Sie konnte wieder am Deutschkurs teilnehmen und ist dann in eine Gruppe gegangen mit körperlicher Gymnastik, die sie auch sehr gut getan hat, ihre Selbstwirksamkeit einfach auch ein Stück verstärkt hat. Nachdem von allem Anfang an klar war, dass Alias sicher eine längerfristige Psychotherapie braucht, ist auch ein Termin frühzeitig vereinbart worden. Es war als Überbrückung gedacht mit der aktuellen Situation. Und der Zustand hat sich einfach deutlich gebessert in diesen 4 Monaten der Begleitung. Und sie ist dann auch in Psychotherapie gegangen. Sie hat weniger Symptome gehabt. Es gab immer noch Panikattacken. Aber in jedem Fall konnte sie auch ein Stück normales Leben wieder aufnehmen. Ich komme zum Schluss. Jede Migration, ihr Warum und ihr Wie hinterlässt ihre Spuren in der Geschichte jeder Familie und jedes Individuums. Die beiden Analytiker, Leon und Rebecca, Analytikerinnen Greenberg, sind selbst geflohen. Und der Satz zeigt einfach aus, welche weitreichenden Folgen einfach Migration für Menschen hat, welche dramatische Folgen sie hat. Und das wirkt sich einfach auch bei den Begleitungen auf. Es ist eine große Herausforderung, Menschen zu begleiten, die aus den verschiedensten Gründen das Heimatland verlassen mussten und bei uns Schutz suchen. Es stellt uns vor große Herausforderungen. Wir brauchen große Sorgfalt, wir brauchen Flexibilität, Empathie, um jedes Mal aufs Neue, auch im Kontext einer neuen, für uns vielleicht fremden Kultur, zu schauen, was hilft diesen Menschen und wie kann dieser Mensch seinen individuellen Weg aus dieser subjektiv oft zunächst hoffnungslosen und aussichtslosen Situation finden. Und ich schließe ein bisschen an meine Worte von vorher an. Auf der anderen Seite muss man sagen, und das gilt für meine Kollegen und Kolleginnen, aber auch ganz besonders für mich, weil ich es aus persönlicher Erfahrung sagen kann, erleben die Begegnung mit Menschen, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben, auch als sehr bereichernd. Die Begegnung mit dem Fremden öffnet unseren Blick auf die Welt und auf die vielfältigen Lebensmöglichkeiten. Es ist oft wirklich sehr beeindruckend, wie gerade Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen auf der Flucht, schwierigste Bedingungen trotzdem bewältigen können und einen Weg aus der Krise finden. Und abschließend, Österreich hat sich zu einem Einwanderungsland transformiert. Ich glaube, daran gibt es überhaupt keine Zweifel. Und ich glaube leider, dass die politischen Entscheidungsträger, aber auch die Gesellschaft als Ganzes, dem einfach nach wie vor viel zu wenig Rechnung trägt. Ich glaube eben auch aus der persönlichen Erfahrung heraus, wenn es uns eben gelingt, diese Menschen in ihren Bemühungen, auch Integrationsbemühungen, aber auch dem Erhalt des eigenen zu unterstützen und auch offen zu sein für die wechselseitigen Anregungen und den Austausch, dann besteht meines Erachtens die Chance, dass wir uns als Gesellschaft in vielfältigster Weise, dass wir davon profitieren und uns durchaus auch weiterentwickeln und wachsen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Claudius Stein, für die Einblicke und für das Engagement. Wir nehmen uns ganz kurz Zeit für Fragen und Kommentare, auch zum Vortrag davor. Von Frau Professor, nein, bleiben Sie. Möchten Sie kurz noch einmal auf die Bühne kommen, Professor Buchheim? Bitte, möchten Sie vielleicht zu dem Mikrofon? Ja.
Meine Frage bezieht sich auf den ersten Vortrag. Vielen Dank für die Ausführungen. Mir ist allerdings sehr unbehaglich bei dieser ausschließlichen Fokussierung auf die Mütter. Mir ist sehr bewusst, dass Studien auch gesellschaftliche Verhältnisse abbilden. Väter leisten leider weniger Sorgearbeit. Aber Sie haben etwas erwähnt, dass die Studie Väter besonders schwer erreicht hat. Es kommt halt leider so eine Art Verfestigung für mich durch, wenn Mütter ganz allein verantwortlich sind, sind sie auch allein schuld.
Ja, das soll natürlich überhaupt nicht der Fall sein. Da danke ich Ihnen für diesen Kommentar. Wir sehen ja, dass Väter, sehen wir ja auch in diesem Beispiel gleich rechts neben uns, sehr, sehr stark involviert sind. Also ich denke, das liegt der Tatsache zuschulde, dass in den Studien Väter einfach weniger mitmachen können. Und deswegen die Befunde sich auf Mütter beziehen. Aber, und deswegen habe ich Ruth Feldman auch eingebracht, es inzwischen sehr viele wichtige Befunde gibt, wie wesentlich für die weitere Entwicklung der Kinder auch im gesamten Unterstützungssystem die Väter eine sehr zentrale Rolle spielen, bis hin zum Oxytocin. Also insofern würde ich sagen, es ist ein Familienmodell, es ist auch nicht in irgendeiner Form auf eine Person beschränkt. Nur die Studien, die wir bisher halt berichten können, haben jetzt hier eben mehr Mütter einbeziehen können. Also ich denke, das ist vielleicht eine Erklärung einer Studienrealität, was aber nicht bedeutet, dass irgendjemand schuld ist. Und ich habe auch versucht, eher die Ressourcen herauszuarbeiten.
Wenn, ja, vielen Dank. Wenn es noch Fragen gibt oder sonst, wenn auch in diesem Fall der Hunger jetzt inzwischen wahrscheinlich groß ist, dann würde ich sagen, ich glaube, es ist, na bitte, ja?
Geht es? Jede Frage an Herrn Stein, und zwar, ist das Projekt jetzt beendet oder wird es integriert in die alltägliche Arbeit? Und wie kann es integriert werden? Also vor allem rein organisatorisch stelle ich mir zum Beispiel das Dolmetscher-Thema sehr herausfordernd vor.
Ja, also Gott sei Dank ist es uns gelungen, und das ist ja auch das Ziel von solchen Projekten, dass es eben dann nicht zu Ende ist, sondern dass es weitergeführt wird. Also diese Maßnahmen, die wir gesetzt haben, die gehen ja nicht verloren, Gott sei Dank. Und es ist uns auch dank deiner Anstrengungen mittlerweile auch möglich, Dolmetscherinnen, Kulturvermittlerinnen auch zu bezahlen, auch obwohl es keine spezielle Projektförderung mehr gibt. Ein bisschen eine organisatorische Herausforderung ist es. Ich finde es jetzt nicht sehr dramatisch, aber man muss eben Termine vereinbaren, man muss schauen, wer ruft an. Die Verständigung am Telefon ist nämlich nicht immer ganz einfach. Man muss die Arbeit mit den Dolmetscherinnen koordinieren. Das sind Herausforderungen im Alltag, und es gibt ja momentan, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, sehr viel zu tun, aber das gelingt und es ist fortgesetzt. Und es ist zwar während der Pandemie, glaube ich, die Zahl, weil wir da viel Telefonberatung gemacht haben, ist die Zahl der Beratungen für Menschen mit Migrationshintergrund ein bisschen zurückgegangen. Aber in den letzten Jahr steigt es wieder kontinuierlich an. Wir nähern uns auch wieder dem an, wie es davor gewesen ist. Also Gott sei Dank ist eine berechtigte Frage, weil das bei Projekten oft ein Problem ist. Aber das wird fortgesetzt und das Angebot besteht weiter.
Wie finden die Leute zu?
Ja, das ist einerseits natürlich durch die Vernetzung mit den Kollegen und Kolleginnen der Beratungsstellung der Fluchteinrichtungen. Da waren wir in einer engen Kooperation. Da gibt es ja auch eine Arbeitsgruppe beim Gesundheitsministerium, wo man in Austausch ist. Und was auch interessant ist, ich habe die Erfahrung mit den Menschen aus Tschetschenien gemacht, die jahrelang gab es kaum jemanden. Und dann gab es ein, zwei Beratungen, die offenbar nicht schlecht gelaufen sind, obwohl es durchaus eine Herausforderung war. Und dann hatten wir plötzlich auch einen Zulauf also es wird in der Community, wenn das Angebot gut ist, das ist die Voraussetzung, und wenn sich die Menschen angenommen fühlen, aber wird es auch in der Community verbreitet.